Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Gestern Abend hat uns Philosophieprofessor Gerhard Ernst erläutert, dass moralische Normen ebenso objektiv sind wie physikalische Grundsätze. Das ist falsch, erwidert heute der Philosoph Kai Friedrich Gehtmann. Hier schon mal ein Querschnitt durch seine Gegenrede.
Moralische Regeln werden nicht von Bäumen gepflügt, sondern sie müssen natürlich aus menschlicher Kulturleistung hervorgegangen sein. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst deine Versprechen halten, du sollst anderen helfen. Oder, um es direkt imperativisch zu sagen, töte nicht, lüge nicht und so weiter. Die Ethik ist die Reaktion auf moralische Dissonanzen. Wolltest du nicht abnehmen, sage ich zu meiner Freundin, wenn sie wieder eine große Portion Eis bestellt. Das ist an sich ein Fragesatz, aber der imperativische Unterton ist unüberhörbar. Das heißt, die kantische Bemerkung, auch eine Räuberbande habe eine Moral, ist völlig richtig. Nun, wenn das alles so ist, wo liegen überhaupt die Probleme? Warum debattieren wir die ganze Zeit?
Das wird uns Karl Friedrich Gehtmann in der kommenden halben Stunde auseinanderklamüsern. Gehtmann ist Professor am Forschungskolleg Zukunft menschlich gestalten an der Universität Siegen. Der Philosoph ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Seinen Vortrag hielt er am 20. Juni 2013 auf Einladung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter der Überschrift Moral, Wissenschaft und Wahrheit. Warum gelten moralische Normen? Und er beginnt seine Rede mit einer Klärung seiner Rolle bei diesem Philosophenstreit.
Ich bin der Angreifer, gewissermaßen der Opponent. Ich werde also relativ viel über Herrn Ernst sprechen. Er hatte keine Veranlassung, über mich zu sprechen. Das ist nun mal die Asymmetrie, die dieses Proponent-Opponent-Verhältnis einer Disputation mit sich bringt. Der Titel dieser Veranstaltung lautet ja: Warum gelten moralische Normen? Nach längerem E-Mail hin und her haben wir diesen Titel gefunden. Das heißt, wir sind uns einig, dass moralische Normen gelten. Uneinig sind wir uns hinsichtlich der Erklärung, warum oder wodurch oder wie sie gelten. Nun könnte man sagen, naja, das ist ja Kleinkram, das Wichtigste ist ja geklärt. Sie sind sich einig, dass moralische Normen gelten und warum dann noch weiter lange debattieren? Aber man sieht sehr schnell, und ich werde unter dem Stichwort moralische Dissonanzen das noch etwas genauer illustrieren, dass es hin und wieder mit der Moral mal nicht so richtig klappt. Was da nicht klappt, das sind verschiedene Typen von Dissonanzen, die ich noch auseinanderlegen werde. Ich bin mit Herrn Ernst auch der Meinung, dass es grundsätzlich nicht so etwas wie ein Rationalitätsgefälle zwischen Wissenschaften und Moral gibt. Also das eine sei rational und das andere etwa irrational. Nein, beide Formen und noch eine ganze Reihe anderer menschlicher Kulturleistung können als rationale Unternehmungen ausgezeichnet werden. Aber ich bin der Meinung, dass hier eine Pluralität besteht und es nicht so etwas wie ein Kanon oder ein Vorbildcharakter der Wissenschaften gibt. Und damit komme ich auf die Divergenzen. Es sind vier, die zwischen Herrn Ernst und mir bestehen. Nicht alle kann ich jetzt illustrieren, aber ich will sie einleiten, wenigstens benennen. Herr Ernst ist der Meinung, und viele andere meiner ehrenwerten Fachkollegen auch, dass der Rationalitätsanspruch der Wissenschaften oder der Geltungsanspruch der wissenschaftlichen Aussagen durch einen Objektivitätsbezug gewährleistet wird. Und da die Ethik oder Moralphilosophie den Wissenschaften ähnlich ist, müsse es dann auch für die Moralphilosophie so sein. Nun, das halte ich wissenschaftstheoretisch wenigstens für eine unzulässige Redeweise. Nur ein Teil der Wissenschaften kann in einem vernünftigen Sinne überhaupt als objektivitätsbezogen betrachten werden. Also die Archäologen, die haben ihre Funde und so weiter. Schon der Volkswirt, der spricht vom Bruttosozialprodukt und so weiter. Der Mathematiker redet von Dingen, die keines Menschenauge je gesehen. Was heißt hier Objektivität? Hier gibt es die versöhnliche Wendung von Putnam, der sagt, naja, das ist eben eine Objectivity without object. Okay, aber das heißt ja nur, also der Sprachwitz amüsiert mich natürlich auch, ich bin da durchaus nicht humorlos, aber genau genommen heißt das ja, dann verzichte auf das Wort Objektivität und sprich gleich von wissenschaftlicher Verbindlichkeit, die manchmal durch Objektbezug und manchmal durch ganz etwas anderes zustande kommt. Und was für Objektivität gilt, gilt in gleicher Weise auch für Tatsache. Ich halte also den Ausdruck normative Tatsache, den Herrn Ernst jetzt expliziert hat, wenigstens für sehr missverständlich. Zweitens, das heißt, dass Geltungsansprüche, wenn sie überhaupt eingelöst werden können, nicht immer nur durch Behauptungen über Tatsachen eingelöst werden, sondern es gibt eine Reihe von geltungsbeanspruchenden Redehandlungen und dazu gehören auch regulative Redehandlungen wie Auffordern, die unter gewissen Bedingungen zu Recht Geltungsansprüche erheben, und das ist das für das Phänomen der Moral folgenrichtig. Das heißt, ich unterstelle eine Pluralität diskursiver Verfahren. Die Wissenschaften sind eine, oder vielleicht sollte man sagen, die Wissenschaften im Plural nehmen schon viele Formen von Rationalitätsfiguren in Anspruch. Innere Medizin ist nun mal was anderes als Elektrodynamik, um die Beispiele von Herrn Ernst aufzugreifen. Die funktionieren auch ganz anders. Gleichwohl erheben die Akteure in diesem Bereich, die kognitiven Akteure, Geltungsansprüche und manchmal zu Recht. Drittens, Herr Ernst beharrt darauf, sein zweites Lemma, dass der Rationalitätsanspruch der Wissenschaften in genau der gleichen Weise besteht wie der der Moralphilosophie. Nun, ich bin gerade der Meinung, es gibt verschiedenartige Sorten von Geltungsansprüchen, verschiedenartige, aber unter Umständen in einem gewissen Sinne gleichwertige Geltungsansprüche. Die Wissenschaft ist die Sphäre des Behauptens und Begründens und die Moral, das Ethos, die Sitte ist die Sphäre des Aufforderns und Rechtfertigens. Hier herrschen ganz unterschiedliche sprachliche und soziale Interaktionsmuster, die gleichwohl unter bestimmten Bedingungen den Anspruch auf Rationalität erheben. Und daraus folgt schließlich, dass in der Moralphilosophie die Beurteilungsprädikaturen, mit denen wir die gelungene Rechtfertigung auszeichnen, nicht wahr bzw. im misslungenen Fall falsch sind, sondern eher andere wie richtig oder unrichtig. Es gibt eine große Pluralität von Beurteilungsprädikatoren, fruchtbar, unfruchtbar, adäquat, inadäquat und so weiter und eben nicht nur wahr und falsch. Meine These ist also zusammengefasst, moralische Normen sind Regeln, von deren Befolgung menschliche Gemeinschaften ein friedliches und gedeihliches Zusammenleben erwarten. Ihre allgemeine Geltung besteht somit in der geteilten Anerkennung ihrer sozialen Funktion. Moralische Geltungsansprüche unterscheiden sich somit wesentlich von kognitiven, zum Beispiel wissenschaftlichen Geltungsansprüchen, obwohl kein Rationalitätsgefälle besteht. Sie sind genauso rational wie die einen. Nun muss ich vier Dinge klären. Erstens genauer sagen, was ein Ethos, eine Moral, eine Sitte überhaupt ausmacht. Zweitens, was die adäquate Beschreibungssprache ist, um solche Phänomene adäquat zu beschreiben. Da gibt es erhebliche Differenzen. Drittens gehe ich auf Probleme ein, warum wir überhaupt Ethik, also eine wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Phänomenen brauchen. Das sind eben die moralischen Dissonanzen. Und ich kläre letztlich dann, warum Ethik unter bestimmten Bedingungen Anspruch auf Verallgemeinerbarkeit erheben kann. Zunächst Ethos. Ethos ist griechisch, das lateinische Wort heißt Moral oder das latinisierende Wort heißt Moral und das traditionelle deutsche Wort für diesen Phänomenbereich heißt Sitte. Nun können Sie sich vorstellen, dass wir im akademischen Unterricht gegenüber 17- und 18-Jährigen mit dem Wort Sitte nicht viele Punkte machen können. Wenn ich Sitte sage, denkt mein Auditorium in der Universität vielleicht an ein Polizeirevier in der Mitte von Hamburg. Die Sitte, und viele denken vielleicht an Sexualitätsprobleme. Deswegen hat unser ehrenwerter Altkollege Odo Marquardt eine, wie ich finde, sehr treffende neue deutsche Übersetzung für Ethos vorgeschlagen. Nämlich hat gesagt, das Ethos einer Gemeinschaft oder Gesellschaft ist das Ensemble der in dieser Gesellschaft geltenden Üblichkeiten. Das heißt erstens, wir reden über ein Gruppenphänomen. Handlungen der Einzelakteure, über die man dann auch redet, sind eingebettet in pragmatische Kontexte der Kooperation, der Handlungskoordination und der kommunikationsgestützten Vorbereitung solcher kooperativen Zusammenhänge. Nun wird mancher sagen, Ensemble der Üblichkeiten, das ist ja komisch, auch eine Räuberbande hat ja gewisse Üblichkeiten. Wer ein Fan der traditionellen französischen Kriminalfilme ist mit Jean-Paul Belmondo und Louis Trintignant und so weiter, der weiß, Räuberbanden haben strenge Regeln, vor allen Dingen, wenn es um die Verteilung der Beute geht. Der Tresorknacker, den man nochmal aus Südamerika angeheuert hat, der kriegt die Hälfte, weil der das meiste Know-how mit einbringt. Und die schöne junge Frau, die das Auto gesteuert hat, kriegt 10%. Das sind die üblichen Verteilungsregeln. Das heißt, die kantische Bemerkung, auch eine Räuberbande habe eine Moral, ist völlig richtig zunächst und man hüte sich, den Ausdruck Moral immer nur gerade mit dem zu identifizieren, was man selber für eine ordentliche Moral hält. Andere haben vielleicht andere Vorstellungen. Deswegen, um gleich eine Bemerkung zum Vortrag zu machen, Herr Ernst, bin ich skeptisch, das Sollen gleich mit dem Kategorischen zu verbinden. Das Kategorische ist ja bereits ein Auswahlkriterium für gewissermaßen gute Moralen oder funktionsfähige, will ich mal vorsichtiger sagen. Natürlich ist eine Räuberbande, die die Beute eigentumsrechtlich streng verteilt, in gewisser Weise inkohärent und nicht kategorisch, denn wenigstens einmal verletzt sie ja das Eigentumsrecht, wenn sie nämlich den Bankeinbruch macht. Ja, dann wird man für kurze Zeit das außer Kraft gestellt und als gar nicht kategorisch betrachtet. Das wäre natürlich jetzt ein Einwand, und Hegel hat ja diesen Einwand gegen den Diebstahl so auch vorgetragen. Aber deswegen sollte man nicht in Abrede stellen, dass auch eine Räuberbande eine Moral hat. Wieso kann es dieses Phänomen überhaupt geben, und warum haben Tiere im Großen und Ganzen dieses Phänomen nicht, abgesehen von gewissen residualen Phänomenen? Nun, weil Menschen in besonders auffälliger Weise über die Fähigkeit verfügen, Handlungen zu wiederholen und dadurch als Individuen Handlungsgewohnheiten und als Gruppen zugehörige Handlungsweisen zu entwickeln. Gruppen haben Handlungsweisen, die sie sogar definieren und durch die wir sie von anderen Gruppen unterscheiden. Eine Volleyballmannschaft kann sich darauf verständigen, wir trainieren zweimal in der Woche und einmal haben wir unsere Ligaspiele, und wenn wir tüchtig sind, steigen wir auf und dann trainieren wir dreimal in der Woche und so weiter. An solche Handlungsweisen denke ich zunächst. Wir können solche Handlungsweisen am leichtesten rekonstruieren, indem wir sie als Regelbefolgungen betrachten. Das heißt nicht, dass jeder Angehörige einer Gruppe weiß, welchen Regeln er folgt, sondern wir als Beobachter sagen, sie handeln nach Regeln. Regeln sind generelle, bedingte Aufforderungen. Das heißt, sie haben immer die Form, immer wenn das und das der Fall ist, dann tue H. Wobei ich erwähnen sollte, dass wir Philosophen, wenn wir das Wort tun verwenden, es immer verwenden, sowohl im Modus des Ausführens wie des Unterlassens einer Handlung. Die Unterlassungshandlungen gehören also wesentlich dazu. Nun, damit so etwas möglich ist, kann man sich folgende groben kulturhistorische Schritte vorstellen. Und so wird es ganz grob in der Menschheit auch gewesen sein. Zunächst, Angehörige einer Gruppe, die in der Lage sind, Handlungsweisen zu entwickeln, neigen dazu, Handlungen zu habitualisieren, wie wir sagen. Und deswegen spielt in der aristotelischen Ethik der Begriff der Hexis, also des Habitus, eine ganz grundlegende Rolle. Tugenden sind nichts anderes als Habitualisierung von moralischen Handlungsweisen. Wenn wir der Meinung sind als Menschen, es lohne sich, solche Handlungsweisen auch der künftigen Generation zu vermitteln im Zuge des Sozialisationsprozesses, dann bilden wir Traditionen. Wenn wir solche Traditionen durch Sanktionen positiver oder negativer Art, also durch Belohnung und Bestrafung, bewähren, dann bilden wir Institutionen. Und schließlich, wenn wir diese Institutionen durch Gesetzgebung schützen und letztlich bei Regelverstößen die Polizei kommen lassen, dann bilden wir Organisationen. Das ist also mal grob die Abfolge: Tradition, Institution, Organisation. Das heißt, die Moral ist die Grundlage dieser Phänomene, aber, das ist ein wichtiger Punkt, diese Phänomene lösen die Moral nicht ab. Das Recht löst die Moral, das Ethos, die Sitte nicht ab, sondern Ethos, Moral, Sitte sind die bleibenden Grundlagen, die bleibenden Ausgangsphänomene, damit sich überhaupt so etwas wie Recht entwickeln kann. Um diese These, die ich hier vertrete, Moral ist ein Gruppenphänomen, noch etwas abzugrenzen, zwei negative Linien. Diese These richtet sich erstens gegen das, was man moralischen Individualismus nennen könnte. Das heißt, die Vorstellung, Moral entwickelt sich gewissermaßen bloß im Individuum, und wenn sie sich dann entwickelt hat, wendet sich das Individuum anderen zu und fängt an, mit denen über Moral zu verhandeln. Da gibt es zwei Varianten. Erstens den Emotivismus, den hat auch Herr Ernst schon zurückgewiesen. Das heißt, es gibt die Meinung, viele Leute meinen, die Moral sei so etwas wie ein individueller Affekt oder eine Emotion zwischen den Grenzpolen, Begeisterung hier, Empörung da. Zweitens, es gibt einen Solipsismus, wie ihn vor allen Dingen Hume und die schottischen Moralphilosophen vertreten haben, die meinen, die Moral entwickelt sich sozusagen durch eine, na, wie soll ich sagen, innere Maschine im Menschen, dadurch, dass wir Wünsche und Überzeugungen zu einem kohärenten Gebilde zusammenfügen, und in Ausnahmefällen verlassen wir auch die Position des rationalen Egoisten, dann sind wir Altruisten und dann entstünde Moral. Also auch gegen diese Vorstellung wende ich mich, weil sie letztlich auch individualistisch ist. Nun, die Kritik daran ist schnell aufgezählt. Erstens, was sozusagen im Individuum zwischen Empörung und Begeisterung sich abspielt, ist nicht immer leicht zu überprüfen. Jemand kann seine Begeisterung bekunden, in Wirklichkeit ist er empört und umgekehrt. Gerade dieser Bereich ist sehr stark kontaminiert durch Täuschungen, einschließlich Selbsttäuschungen. Oft macht man sich was vor in diesem Punkt. Zweitens, Emotionen und Affekte sind nicht auf Dauer zu stellen, sie sind sozial instabil. Die Wut verraucht schnell. Sind Sie wütend auf Ihren Nachbarn, handeln Sie sofort. Morgen früh ist die Wut verraucht. Warum? Affekte sind immer stark energieverzehrend. Sowas lässt sich kaum auf Dauer stellen. Aber, und das ist mein wichtiges Argument, solche Phänomene erheben keinen Anspruch auf Verbindlichkeit für andere, jedenfalls nicht legitimerweise. Die Trauer meines Mitmenschen um seine gestorbene Katze muss ich respektieren. Ich sollte mich auch nicht darüber lustig machen, aber ich muss die Trauer nicht übernehmen. Das ist ja seine Trauer, nicht meine Trauer. Und deswegen ist dieser Bereich vor allem eben auch gefährdet durch naturalistische Fehlschlüsse. Davon sprechen wir in der Philosophie immer dann, wenn aus deskriptiven Prämissen, also Beschreibungen, präskriptive Schlüsse gezogen werden. Aus dem Umstand, dass jemand H wünscht oder über H empört ist, also irgendeine Handlung, folgt nicht, dass man H unterlassen soll. Also aus dem Umstand, dass ich vielleicht über Folter empört bin, folgt nicht bereits, dass man Foltern unterlassen soll. Meine Empörung ist sozusagen als individueller Vorgang zunächst sozial wertlos. Warum sollte ich überhaupt tun, wenn ich niemandem etwas tun, wenn ich niemandem Rechenschaft schulde? Ein Robinson Crusoe, der sicher ist, dass kein Freitag kommt, ist zu nichts verpflichtet. Warum auch? Gegenüber wem? Das heißt, wir reden über ein soziales Phänomen. Das berührt auch die Grenzen der Moralpsychologie, einer ehrenwerten Disziplin, die zum Beispiel soziale Devianz gegenüber Gruppenmoralen untersucht, weil die eigentliche normative Frage, was sollte ich tun, nicht in den Blick gerät. Und die andere Linie, die ich ziehen möchte auf der anderen Seite, ist die gegen einen, wie ich sagen möchte, moralischen Kollektivismus. Das heißt, die Neigung vieler Menschen, Moral als ein Phänomen kollektiver Einschätzungs- und Verhaltensdominanz zu interpretieren. Also sozusagen soziale Faktizität als normativ zu betrachten. Da wird zum Beispiel auf soziale Ressentimentlagen hingewiesen, zum Beispiel Tabus. Viele Leute finden vielleicht unsympathisch, genetische Klons zu erzeugen, also wird gesagt, wir müssen das weltweit ächten. Nun, dass viele Leute irgendwas unsympathisch finden, ist für sich genommen kein Argument. Viele Leute finden auch Homosexualität unsympathisch oder die Todesstrafe oder sonst was. Eine andere Ausprägung ist die Diktatur der 51%. Viele meinen, Mehrheit sei doch ein klares Indiz für Richtigkeit. Nun, das glaubt gerade in einer Kurzepisodendemokratie ja niemand, denn alle 4 oder 5 Jahre wechselt ja die Mehrheit und es kann ja nicht alle 4 oder 5 Jahre die Richtigkeit wechseln. Das heißt, das ist eine Sphärenverwechslung. Wir reden offenkundig über was anderes. Und viele Menschen glauben, gerade bei Fragen der angewandten Ethik, etwa der Medizinethik, man müsse doch eine große gesellschaftliche Debatte führen. Ja? Also wird gesagt, jetzt können wir mit Pränatests genetisch den vorgeburtlichen Menschen besser analysieren als früher. Ja, da braucht man eine breite gesellschaftliche Debatte darüber, als sei das Führen einer breiten gesellschaftlichen Debatte in irgendeiner Weise etwas, was zu einer normativen Kraft führt. Auch das ist eine Sphäre von naturalistischen Fehlschlüssen und das zeigt auch die Grenzen der Moralsoziologie. Nun, was ist das Gegenbild, das ich versucht habe zu skizzieren? Das ist ein moralischer Konventionalismus. Man könnte auch von Kulturalismus reden, aber vielleicht ist Konventionalismus noch weniger missverständlich. Die Ethosregeln, die Moralregeln, also die Üblichkeiten, sind ganz ähnlich anderen Phänomenen, etwa den Regeln der Sprache, wie wir sie in der Grammatik oder Linguistik studieren, den Regeln des Rechts, wie wir sie in der Jurisprudenz studieren, oder den Regeln des Geschmacks, wie wir sie in der Ästhetik studieren. Sie sind konventionelle Gebilde, aber nicht in dem Sinne, dass wir sie gewissermaßen beschließen oder verabschieden. Es gibt ja keine Volksmeetings in Großstadien, um über moralische Regeln sich zu verständigen. Das gilt auch nicht für den Geschmack, für das Recht und für die grammatischen Regeln, sondern wir haben es mit einem Phänomen zu tun, das Hegel als Phänomen des objektiven Geistes charakterisiert und für das er folgende beiden Merkmale angibt, und ich halte das für völlig treffend, was Hegel hier sagt. Erstens, es sind Phänomene, die menschlicher Freiheit entspringen und keine Naturphänomene. Moralische Regeln werden nicht von Bäumen gepflügt oder auf Feldern geerntet, sondern sie müssen natürlich aus menschlicher Kulturleistung hervorgegangen sein. Zweitens aber, sie sind dem Individuum im Großen und Ganzen vorgegeben. Das Individuum erfindet nicht seine eigenen Regeln der Grammatik. In manchen Phasen kindlicher Sozialisation gibt es das mal kurzfristig, dass ein Kind Privatsprachen versucht zu sprechen, dann merkt es aber, mich versteht ja keiner, und dann mündet es in die allgemeinen Sprachregeln ein. Das ist also die Konventionalität der Sprache, des Rechts, des Geschmacks und somit auch der Moral. Wie beschreiben wir dieses Phänomen dann angemessen? Und hier kommen Herr Ernst und ich in der Tat in eine schärfere Diskrepanz. Ich möchte seine Position mit vielen feinen Kommentaren, die man jetzt geben müsste, als deskriptivistisch bezeichnen und meine dagegen als präskriptivistisch. Nun ist die Frage der Wahl einer adäquaten Beschreibungsfrage keineswegs einfach und die Antwort ist selten eindeutig. Meistens müssen wir zwischen unterschiedlichen Kandidaten abwägen. Oft haben wir auch eine bestehende Pluralität von Beschreibungssprachen, das ist in vielen Wissenschaften so. Aber es gibt hier doch eine Mindestbedingung. Für das Phänomen des Ethos als ein Phänomen der sozialen Interaktion muss die Beschreibungssprache sprachliche Instrumente enthalten, die die wirklichen Interaktionsverhältnisse auch erzeugen oder wenigstens wiedergeben. Und das heißt, zwei Anforderungen müssen erfüllt sein. Wir müssen in der Lage sein, sprachliche Instrumente zu benennen, mit denen ein Handlungsurheber einen Adressaten dazu bringen möchte, eine bestimmte Handlung zu tun, das heißt auszuführen oder sie zu unterlassen. Wir nennen solche sprachlichen Phänomene regulative Redehandlungen. Und solche regulativen Redehandlungen gibt es eine ganze Menge. 10, 12 werden im Allgemeinen unterschieden. Die wichtigsten sind das Empfehlen, das Auffordern und das Befehlen. Der Einfachheit halber konzentriere ich mich auf die Aufforderungen. Moralische Regeln sind ja auch sehr häufig, und das scheint mir kein Zufall zu sein, im grammatischen Modus des Imperativs formuliert. Herr Ernst hat schon Beispiele gebracht. Du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst deine Versprechen halten, du sollst anderen helfen. Oder, um es direkt imperativisch zu sagen, töte nicht, lüge nicht und so weiter. Das sind Imperative, das heißt präskriptive Redehandlungen. Und ich halte es für sprachtheoretisch unzulässig, diese nun auf konstative Redehandlungen, also Behauptungen, in irgendeiner Weise zu reduzieren. Nun ist zwar richtig, der Einwand stellt sich hier sofort ein, dass die oberflächengrammatische Gestalt der Sprache nicht immer eindeutig auf den performativen tiefen Modus schließen lässt. Solche Unstimmigkeiten haben wir häufig in der Sprache. Oft drücken wir regulative Redehandlungen zum Beispiel durch Interrogativsätze aus. Wolltest du nicht abnehmen, sage ich zu meiner Freundin, wenn sie wieder eine große Portion Eis bestellt. Das ist an sich ein Fragesatz, aber der imperativische Unterton ist unüberhörbar. Und auch Deklarativsätze können gelegentlich Imperative zum Ausdruck bringen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das hört sich an wie eine Beschreibung, denn es ist ja ein Deklarativsatz. Wäre es eine zutreffende Beschreibung, dann könnten wir allerdings das ganze System des Rechts sofort vergessen, dann wäre ja alles in Ordnung. Nein, es ist natürlich ein Imperativ. Die Formulierer des Grundgesetzes wollten eigentlich sagen, du sollst die Würde des Menschen nicht antasten. Das heißt, hier ist ganz klar ein regulativer, performativer Modus am Werk. Dagegen scheint mir eben unzulässig, als Instrument der Beschreibung dieser Phänomene eine sozusagen konstative Sprache zu suchen, was Herr Ernst wenigstens auf metatheoretischer Ebene tut. Nun könnte man fragen, ja, Aufforderungen, nehmen wir das mal an, du hast recht, wird denn dadurch nicht alles irrational? Und das meinen in der Tat viele Philosophen in der analytischen Tradition, weil das ein Herr Dubislav Ende der 20er Jahre mal behauptet hat, das wäre so. Das scheint mir ein völliges Missverständnis zu sein. Immerhin glaube ich, oder ist ganz offenkundig, das ist stärker, dass die Autoren wie Herr Ernst, die in der Moral sehr stark mit Begriffen wie Wahrheit und Behauptbarkeit operieren, natürlich vermeiden wollen, dass alles beliebig wird. Ja, das will ich gerne auch vermeiden. Moralische Sätze sollen ja gelten und es soll nicht alles beliebig sein. Aber so wie es eben um Behauptungen Begründungsdiskurse gibt. Als Wissenschaftler müssen wir bereit sein, wenn einer eine Behauptung aufstellt oder wenn ich eine Behauptung aufstelle als Wissenschaftler, muss ich bereit sein, im Zweifelsfall, dass wenn einer kommt und sagt, da habe ich aber Zweifel, eine Begründung vorzulegen, wie das Herr Ernst hier am Ohmschen Gesetz sehr schön vorgemacht hat. So ungefähr muss dann eine Begründung aussehen. Und so muss auch, wer eine Aufforderung erhebt, analog bereit sein, im Zweifelsfall diese zu rechtfertigen. Es gibt Behauptungsdiskurse, Rechtfertigungsdiskurse und auch noch eine ganze Reihe anderer, über die ich jetzt nicht sprechen möchte. Handlungen und Aufforderungen, Handlungen zu befolgen, werden in Rechtfertigungsdiskursen überprüft, ähnlich wie Behauptungen in Behauptungsdiskursen, in Begründungsdiskursen überprüft werden. Und Rechtfertigungsdiskurse erweisen sich bei genauer Rekonstruktion, die ich Ihnen hier nicht vorführen kann, als ebenso differenziert wie Begründungsdiskurse. Und Herr Ernst hat ganz richtig schon auf die Theorie der Imperativschlüsse hingewiesen. Mit Aufforderungen kann man korrekt schließen. Sie seien moralischer oder nicht moralischer Art. Ja, also ganz triviales Beispiel. Ich bin überzeugt, dass der Grossist Hill die meisten differenzierten Angebote hat. Zweitens gilt für mich der Imperativ, ich sollte immer bei dem ankaufen, der das differenzierteste Angebot hat und nicht das billigste. Also sollte ich bei Hill kaufen. Das ist ein ganz normaler, ordentlicher Schluss. Nun, wenn das alles so ist, wo liegen überhaupt die Probleme? Warum debattieren wir die ganze Zeit? Üblichkeiten sind ja im sozialen Kontext bewährte Interaktionsschemata, sonst wären sie nicht üblich. Durch Traditionsbildung werden sie zwischen den Generationen auf Dauer gestellt und deswegen ist nicht überraschend, dass sie über weite Strecken und Räume hinweg stabil sind. Es ist im Übrigen nicht so, das ist immer Feindpropaganda, als sei in Fragen des Ethos und der Moral jeder anderer Meinung. Ob man Versprechen halten soll oder nicht, hat schon Aristoteles diskutiert, und ob man Versprechen halten soll oder nicht, das diskutieren Christen, Muslime, Konfuzianer und so weiter. Das heißt, es ist keineswegs so, als meint jeder was anderes. Die prekären Probleme fangen erst an, wenn man sozusagen in das Feingedruckte kommt, darauf komme ich gleich zu sprechen, in das Kleinkarierte. Zunächst stabil. Keine weitere wissenschaftliche Beschäftigung eigentlich nötig, es funktioniert ja alles. Nein, das ist aber leider nicht so. Es gibt auch im Bereich der Moral, wie überall im Sozialen, auch soziale Störungen in der moralischen Interaktion, und ich erwähne drei. Es gibt Konflikte zwischen Akteuren. Es gibt Kollisionen im Akteur und es gibt Dilemmata, die sozusagen jedermann vor Probleme stellen, sowohl den Akteur selbst wie auch seine Koakteure. Dazu einige Beispiele. Ich konstruiere ein kleines Moralmodell. Vielleicht trifft es zufällig die Überzeugung derer, die hier im Auditorium sitzen, oder es ist jedenfalls ein Teil ihrer Überzeugungen. Nehmen wir an, in einer Gruppe ist man der Überzeugung, es sollte die Regel der Wahrhaftigkeit gelten. Lügen ist verwerflich. Zweitens, es sollte die Regel der Verlässlichkeit gelten. Versprechen halten ist empfehlenswert. Und drittens, es sollte die Regel der Hilfsbereitschaft gelten. Anderen zu helfen ist empfehlenswert. Das ist Teil unseres moralischen Überzeugungssystems, nehmen wir das mal an. Nun, das geht im Großen und Ganzen gut, aber manchmal auch nicht. Es kann zum Konflikt kommen. Akteur A ist zum Beispiel der Meinung, Versprechen halten ist unter allen Umständen empfehlenswert, und Akteur B, Sie werden ihn kennen, ist der Meinung, Versprechen halten ist empfehlenswert, außer das Versprechen brechen bringt mir einen Vorteil sowieso. 10.000 Euro oder dass mein Verhältnis zu meiner Geliebten nicht aufliegt oder was immer. Nun, die beiden kommen nicht zurecht. Wenn ich weiß, dass mein Partner, mein Kooperationspartner einer vom Typ B ist, werde ich seine Versprechen gar nicht annehmen und ihm auch keine Versprechen geben, denn ich weiß ja, wenn der Vorteilsfall eintritt, hält er sich sowieso nicht dran. Da ich nie weiß, wie seine Vorteilsstruktur ist, ich kenne sie nicht, und wenn er sich darüber äußert, redet er vielleicht nicht die Wahrheit, geht für uns die Institution des Versprechens unter. Das ist im Übrigen das, wie ich finde, triftige Argument Kants, dass wir eine eingeschränkte Versprechensregel nicht akzeptieren können, dass diese Maxime nicht in Betracht kommt. Es gibt Regelkollisionen. Nehmen wir an, ich bin fest der Überzeugung, Hilfsbereitschaft, aber auch Wahrhaftigkeit sollte für mich gelten. Was ist nun, wenn ich ein Arzt bin, der einem Patienten eine ungünstige Diagnose mitzuteilen hat. Und ich sehe ganz genau, dass er mit der vollen Wahrheit im Moment nicht fertig werden würde. Da muss ich irgendwie Kompromisse schließen bei einer der beiden Regeln. Oder was ist, wenn ich ein Bürger bin, der einem Verfolgten hilft und dann kommt die Polizei und fragt, hast du den versteckt? Ja, dann bin ich entweder hilfsbereit und lüge oder ich bin wahrhaftig und liefere den Versteckten aus. Ja, das sind Regelkollisionen. Und schließlich gibt es Dilemmata. Ein Beispiel kennt, glaube ich, jeder noch aus der Schule. Die Beachtung der Regel der Hilfsbereitschaft verbietet den Totschlag, gebietet ihn aber auch, etwa im Falle des Tyrannenmordes. Ja, manchmal kann es eine Forderung im Interesse der Hilfsbereitschaft für die anderen sein, den Tyrannen zu ermorden, und dann habe ich ein Problem. Das sind die typischen Dilemmata. Worauf beruhen nun Kollisionen, Konflikte, Dilemmata als Beispiele für moralische Dissonanzen? Nun auf, wie man sagen könnte, Ungereimtheiten oder Dissonanzen. Ich sage bewusst nicht Widersprüchen, denn dann würde ich in das Fahrwasser von Herrn Ernst geraten. Zwischen Regeln, das heißt also zwischen generellen Aufforderungen der Form, wenn P der Fall ist, tue H. Da klappt es eben manchmal nicht. Wenn die sprachlichen Grundakte allerdings konstativa sind, also Behauptungen, dann wären Kollisionen, Konflikte, Dilemmata, Widersprüche zwischen wahrheitsfähigen Aussagen. Dazu muss Herr Ernst eigentlich kommen. Und somit irgendwie falsche Überzeugungen, also Irrtümer. Ähnlich ist es in der Tat in der klassischen Wertethik, also bei Nikolai Hartmann und Max Scheler, expliziert worden. Es sind dann Wertirrtümer. Nehmen wir als Beispiel den Konflikt. Wenn zwei Akteure interagieren, A will H und B will Non H, und H und Non H sind nicht zugleich vollziehbar, dann irren sich nach dieser Auffassung A oder B oder beide. Sie irren sich. Also in einer Familie will die Ehefrau an die See und der Ehemann an die Berge und es geht nur in dem und dem Zeitraum wegen der Schulferien und man kann nicht zugleich an die See und an die Berge fahren. Also muss man unterstellen, einer irrt sich. Demgegenüber bin ich der Auffassung, im Konfliktfall stehen zwei Aufforderungen miteinander in Konkurrenz, die unverträglich sind. Weil A einen Zweck zu realisieren versucht, der mit dem Zweckrealisierungsversuch von B nicht verträglich ist. Warum ist die Unterscheidung wichtig? Nun, wenn man sich jetzt an die Konfliktbewältigung macht, wenn Konflikte bestehen, will man sie ja bewältigen, wird man, wenn man der Irrtumstheorie anhängt, eine andere Strategie fahren, als wenn man der präskriptiven Theorie anhängt. Herr Ernst ist der Meinung, müsste der Meinung sein, der Konflikt ist nur dadurch zu bewältigen, dass A den B überzeugt oder umgekehrt, dass H zu tun wahr ist. Es ist also wahr, in die Berge zu fahren, und dann muss man eben Gründe dafür vorlegen, oder es ist wahr, an die See zu fahren. Ich dagegen bin der Meinung, dass man nur drei Auswegsmöglichkeiten hat. Der eine oder der andere verzichtet auf den Zweck. Der eine oder der andere modifiziert seinen Zweck, sodass sozusagen eine Kuration des Konflikts möglich ist. Dies Jahr fahren wir an die Berge, nächstes Jahr an die See. Oder einer von beiden setzt sich durch und verschafft dem anderen einen Ausgleich, eine Art Kompensation. Das ist genau die berühmte Trias, die wir in allen praktischen Wissenschaften haben. Prävention, Kuration oder Kompensation, quatuum non datur. Das scheint mir die richtige Strategie zu sein, um Konflikte zu bewältigen. Nun, warum gelten moralische Normen? Das ist ja die Ausgangsfrage. Sie gelten, ähnlich wie zum Beispiel grammatische Regeln, als prädiskursive Einverständnisse in Rechtfertigungsdiskursen. Dort kann ich sie heranziehen. Wir wollen uns doch an die Regel der Verlässlichkeit halten und Versprechen brechen. Ein paar letzte Sätze zur Rolle der Ethik in diesem ganzen Geschäft. Der Ethik bedarf es natürlich nur, weil wir mit dem normalen, mit der moralischen, sozialen Normalinteraktion nicht immer zurechtkommen. Das zeigen diese Dissonanzen, die ich an Beispielen versucht habe zu illustrieren. In Konflikten, Kollisionen, Dilemmata stellen wir die Frage, welche Aufforderung soll denn nun gelten? Die eine oder die andere oder noch eine andere? Das heißt auf Lateinisch quid juris, und das ist nach Kant die Grundfrage der Moralphilosophie. Dafür ist sie da. Gäbe es keine moralischen Dissonanzen, wäre sie überflüssig. Würden wir alle immer perfekt sehen, bräuchten wir auch keine Optik. Könnten wir alle beliebigen Gewichte an beliebige Stelle heben, bräuchten wir auch keine Mechanik. Das heißt, Wissenschaften sind immer erst einmal Reaktionen auf Notsituationen und die Ethik ist die Reaktion auf moralische Dissonanzen. Deswegen bedarf es einer Ars Ethica, also einer Wissenschaft vom Ethos. Nun kommt es darauf an, das, was die Ethik macht und die Regeln, die sie aufstellt, scharf zu unterscheiden von den Ethosregeln. Ethosregeln könnten sein, bei uns soll es eine gemeinsame Mahlzeit pro Tag geben, das könnte eine Regel einer Familienmoral sein, offenkundig eine Bürgermoral, wo der Vater mittags nach Hause kommt. Man soll schlechtem Geld kein Gutes hinterherwerfen, könnte eine Regel einer Unternehmensmoral sein. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, könnte Regel einer Großgruppenmoral sein. Übrigens hat sich noch nie jemand über den Sexismus dieser Regel aufgeregt. Also nächster Männer darf man ruhig begehren, nur nächster Weiber nicht. Und so gibt es viele Moralkontexte. Also ich zähle mal auf, es gibt Familienmoralen, Nachbarschaftsmoralen, Stammesmoralen. Das gab es jedenfalls früher, Standesmoralen, Klassenmoralen, religiöse Moralen, Staatsmoralen, das gibt es auch. Man darf nicht einfach die schwarz-rot-goldene Fahne in Lokus schmeißen und abziehen und das dann noch aufnehmen und ins Internet stellen, obwohl es in keinem Gesetz steht. Rassenmoralen, ja, also Rassisten haben natürlich auch eine Moral. Wenn ein Weißer im Autobus sitzt, darf kein Schwarzer einsteigen. Das ist ein typischer Satz einer Rassenmoral. Wirtschaftsmoralen und vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Menschheitsmoral. Die haben alle ihre eigenen Regelsysteme und da wir in hochdifferenzierten Gesellschaften oft unterschiedlichen sozialen Gemeinschaften angehören, ich kann Mitglied einer Volleyballmannschaft und einer Religionsgemeinschaft sein, kommt es natürlich oft dann schon mal zu Konflikten. Ethische Regeln sind Regeln, die die Quid-Juris-Frage entscheiden sollen und sie sind deswegen ganz anderer Natur. Sie dienen nicht der Handlungsaufforderung und der unmittelbaren Handlungsorientierung, sondern der Handlungsbeurteilung. Und die bekannteste und älteste ist die goldene Regel. Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Diese Regel sagt ja nicht, was man tun oder unterlassen soll, sondern sie ist eine Faustregel, die einem erlaubt, Handlungen oder Unterlassungen, die wir vorfinden oder Optionen, die jemand im Schilde führt, zu beurteilen anhand dieser Regel. Und ähnlich ist auch die Glückmaximierungsregel der Utilitaristen und der kategorische Imperativ Kants. Sind das Regeln, warum wir mehrere brauchen? Das hat natürlich damit zu tun, dass eine alleine nicht funktioniert, also die goldene Regel alleine, mit der kommen wir nicht aus. Sie dienen dazu, das Verallgemeinerbarkeitsproblem, also die Quid-Juris-Frage, was soll denn gelten, zu entscheiden. Also wenn wir uns überlegen, soll man sich vornehmen, in einer Gesellschaft Versprechen hinzunehmen und abzugeben, aber den Versprechensbruch zu tolerieren, wenn ein gewisser Vorteil im Raum steht, die kann eben mit der Regel, mit dem kategorischen Imperativ als Kontrollregel nicht etabliert werden. Diese Maxime kann nicht als allgemeingültig ausgegeben werden, weil dann die Institution des Versprechens unterginge und jetzt verschwiegene normative Prämisse, in einer solchen Gesellschaft wollen wir nicht leben, wir wollen Verlässlichkeit, also kann so nicht verfahren werden. Das heißt, in der Ethik gehen wir immer so vor, dass wir moralische, situative Urteile, und deswegen bin ich nicht damit einverstanden, gleich die Kategorizität hier einzuführen. Situativ können wir durchaus sagen, dass er das und das getan hat, ist ja sehr gut im Sinne von empfehlenswert. Mit Hilfe von Verallgemeinerbarkeitsüberlegungen nach der goldenen Regel, der Glückmaximierung, dem kategorischen Imperativ oder anderen, für verallgemeinerbar und in dem Sinne für geboten zu erklären. Vielleicht ahnen Sie, dass das ein keineswegs einfaches Geschäft ist, ein Geschäft, das Professionalität erfordert und in dem Sinne gibt es eine ethische Expertise und mit der, das erleben Sie ja gerade, gehen wir an unser Thema heran. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
D-Radio Wissen. Hörsaal.
Soweit also Karl-Friedrich Gethmanns Antwort auf die Frage, warum moralische Normen gelten. Sie sind menschgemacht. Sie sind gültig innerhalb der Gruppe von Menschen, die sich auf diese Normen verständigt hat. Das muss natürlich Gerhard Ernst, den Philosophen von der Universität Erlangen-Nürnberg, anpieksen. Denn der hatte ja direkt vor Gethmann gesprochen und gesagt, moralische Normen seien objektiv wie die Wissenschaft. Deshalb gibt ihm Jan-Christoph Heilinger in der sich anschließenden Diskussion als erstes die Gelegenheit, auf Gethmanns Einwände zu reagieren.
Das Erste ist, Herr Gethmann weist zu Recht darauf hin, dass die Wissenschaft nicht nur durch ihre Objektivität Rationalität beanspruchen kann. Das war irgendwie der Einstieg. Dagegen hätte ich nichts, sondern demgegenüber wollte ich nur stark machen, die Intuition, dass das Rätsel bezüglich der Objektivität der Moral doch genau davon ausgeht, dass man vermutet, zumindest in bestimmten Wissenschaften wie der Physik, deshalb Objektivität zu finden, weil wir hier die Möglichkeit haben, durch Beobachtung, durch handfeste Erfahrung letztlich Ergebnisse gewinnen zu können. Das war der Grund, warum ich speziell die Physik im Hintergrund hatte als ein Vergleichsmodell und gesagt habe, nein, selbst bei dieser Art von Wissenschaft haben wir ein Element, das grundsätzlich normativer Natur ist, im Kern anzunehmen. Und deshalb ist selbst die härteste aller Wissenschaften, die Physik, nicht härter als die Moral, weil sie im Kern normativ ist. Das war sozusagen der Impetus, dass andere Wissenschaften wie die Medizin auch noch objektiv sind oder sowas, das steht auf einem anderen Blatt. Zweiter Punkt, Herr Gethmann beschreibt meine Position als deskriptivistisch. Damit habe ich ein bisschen Bauchschmerzen. Sie ist richtig, glaube ich, wenn man sich dessen bewusst ist, dass ich behaupte, es gibt Beschreibungen von normativen Tatsachen. Also es ist tatsächlich wahr oder falsch, dass es richtig ist, dies oder jenes zu tun. Also die Aussage, es ist wahr, dies oder jenes zu tun, hat meines Erachtens gar keinen Sinn. Also dementsprechend würde ich sie natürlich auch nicht behaupten wollen, sondern was ich behaupten würden, also wollte, wäre, dass es unter bestimmten Umständen wahr ist, dass es richtig ist, dies oder jenes zu tun. Und um das Beispiel mit den Urlaubern anzugehen, wenn A B will, also wenn, was weiß ich, der Mann an die See fahren will und die Frau ans Meer dahin fahren will, ja, da muss ich keinen Widerspruch annehmen. Wenn aber die Frau sagt, es ist richtig, die Menschenwürde zu achten, und der Mann sagt, nö, ist nicht richtig, dann würde ich sagen, dann hat tatsächlich einer von beiden Unrecht. Und wir können diesen Konflikt nicht dadurch lösen, dass wir sagen, na gut, dann machen wir halt ein Jahr so, dass die Menschenrechte geachtet werden, und im nächsten Jahr machen wir so, dass sie nicht geachtet werden, dann ist der Konflikt doch entschärft. Nein, einer von beiden hat Unrecht, und es gibt hier meines Erachtens tatsächlich eine Tatsache, die es zu entdecken gilt, und Herr Gethmann hat selbst davon gesprochen, dass etwas Teil unseres moralischen Überzeugungssystems ist. Ja, so würde ich auch reden. Wir haben moralische Überzeugungen, und eine Überzeugung zu haben, heißt, etwas für wahr oder falsch zu halten. Auch der Ausweg aus dem Frege-Gietsch-Problem, das ich genannt habe, mit den Imperativen, sehe ich nicht so richtig, wenn man moralische Normen als Imperative behandelt, denn die Aussage, ich sollte, das war ja Beispiel bei Hill kaufen, das ist kein Imperativ, das ist ein Behauptungssatz. Kauf nicht bei Hill ist ein Imperativ, und der lässt sich tatsächlich nicht in den logischen Schluss einbetten. Schließlich, ich glaube, die Objektivität, die Herr Gethmann mit seinem System erreicht, ist nicht objektiv genug. Moralische Normen sind meines Erachtens nicht wie sprachliche Normen, denn es fehlt hier gerade die Instanz, die uns verpflichtet, bestimmte Normen anzuerkennen, auch wenn wir nicht wollen. Niemand zwingt mich, Deutsch zu reden. Ich könnte auch Englisch reden, Spanisch, oder ich könnte den Mund halten. Das heißt, an sprachliche Normen muss ich mich nur dann halten, wenn ich eben die mitmachen will. Wenn ich bei dem Deutschsprechen mitmachen will, dann sollte ich mich an die Regeln der deutschen Sprache halten. Wenn ich nicht will, dann lasse ich es einfach. Moralische Regeln sind genau so nicht. Ich kann nicht sagen, naja, ich will eben bei diesem ganzen Achtung der Menschenwürde und dergleichen, da will ich nicht mitmachen, das ist nicht so meins. Ich habe es eher mit anderen Dingen. Das geht nicht, sondern hier würde man sagen, dann mache ich eben was falsch. Ich sollte mitmachen wollen. Und zwar jenseits dessen, dass ich dieses Konventionssystem eben irgendwie betrachte und mich dazu eben auch ablehnend verhalten könnte. Also hier würde ich eine deutliche Disanalogie sehen zu den Beispielen, die Herr Gethmann als Modell für die Moral nimmt, und die Analogie, die ich eben stark machen wollte, ist zu sagen, hier haben wir es wie in der Wissenschaft eher damit zu tun, dass egal was wir anerkennen in einem bestimmten Bereich, wir akzeptieren, dass diese Anerkennung halt falsch sein kann, dass wir etwas anerkennen, was nicht der Fall ist. Zum Beispiel, wie man anerkannt hat, dass Sklaverei in Ordnung ist, ja, da hat man sich halt getäuscht.
Der entscheidende Vorwurf scheint also darin zu liegen, dass Ihr Modell nicht objektiv genug ist, und Sie haben ja selber auch das zu einem gewissen Grad zumindest eingestanden, indem Sie von einem konventionalistischen Modell bei Ihnen gesprochen haben, und die Herausforderung besteht tatsächlich, der Sie dann etwas entgegenhalten müssen, darin zu sagen, wo ist das kritische Potenzial, was mit Ihrer Theorie einhergeht, wenn wir eben radikale Konflikte über Menschenrechte oder andere interkulturelle Konflikte, die sich anhand großer Linien da ergeben könnten, wenn wir mit denen einen Umgang finden müssen. Wo haben Sie ein Mittel dann an der Hand, um da noch Objektivität oder etwas Verbindlicheres noch zu beanspruchen?
Also auch drei Punkte zunächst zu der Sache, warum friedliches und gedeihliches Zusammenleben. Ich habe immer diese beiden, aber das lasse ich jetzt mal auf sich beruhen. Das ist jetzt nicht einfach so ein Axiom, das ich vorgebe, sondern das verdankt sich kurz der Analyse, die schon Hobbes uns vorgemacht hat. Welche Möglichkeiten haben wir, einen Konflikt aufzulösen? Die naheliegende Lösung des Konflikts, die auch in der Menschheitsgeschichte vorwiegend gefahren wurde, ist ja die Liquidation des Opponenten. Denn wenn der, der mir entgegentritt und was anderes will, wenn ich den ausschalte, indem ich ihn als weißer Ritter vom Pferd stoße oder überrede oder besteche oder wie auch immer, dann ist er weg. Wenn ich der Stärkste bin, ich bin der weiße Ritter, alle anderen sind schwächer, ich stoße jeden vom Pferd, könnte ich ja diese Strategie für mich jedenfalls für interessant halten, aber niemand garantiert mir das, also ist es doch klüger, eine andere Strategie einzuschlagen, nämlich diskursive Konfliktlösung. Das heißt, da ich nicht weiß, ob ich unterliege, doch mal mit dem anderen zu versuchen, durch den Austausch von Redemitteln sozusagen den Konflikt zu lösen. Dem verdankt sich überhaupt das ganze Unternehmen Ethos, Moral und Sitte, sonst würden wir nur den Kampf des Stärkeren betreiben. Und natürlich könnte man sich rein gedankenexperimentell menschliche Gruppen denken, die so interagieren. Da ist es nur sehr ungemütlich, vor allen Dingen, wenn man älter wird. Ne? Das zweite ist diese Sache mit den Sollsätzen. Also erstens mal stimme ich überhaupt nicht zu, dass wenn wir Überzeugungen haben, dass das Elemente sind, die wahr falsch sind. Selbstverständlich kann ich imperativische Überzeugungen haben. Zum Beispiel, kauf nicht bei Hill. Ja? Das könnte Teil meines Überzeugungssystems sein. Das heißt, das ist eine richtige Handlungsmaxime und da scheint mir die Rede von wahr und falsch irreführend zu sein. Sollensätze allerdings haben eine gewisse Ambiguität und mit der scheint Herr Ernst hier zu spielen. Wenn ich meinem Freund sage, ich fahre mit dem Auto nach England, dann könnte er mir sagen, achte aber darauf, in England gilt das Linksfahrgebot. Das ist natürlich ein deskriptiver Satz. Wenn mich der Polizist in England anhält, weil ich doch unversehens rechts fahre und sagt, hör mal, in England gilt das Linksfahrverbot und ich sage zu ihm, interessante Information, die Sie mir hier geben, ja, dann wird die Strafe gleich verdoppelt. Das ist natürlich präskriptiv gemeint. Du sollst links fahren. Das ist dann der Imperativ, fahr links. Ja? Das heißt, Sollsätze können deskriptive oder präskriptive Lesart zulassen. Und ich meine, dass wir in der Moral die präskriptive Lesart benutzen und sagen, lüg doch nicht, halte dein Versprechen. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib im Sinne von, lass es bleiben. Jetzt zum Thema Objektiv. Ja, in der Tat, mein Objektivitätsbegriff ist sozusagen kulturalistischer als der, auf den Herr Ernst hinaus will. Ich sage aber, er ist zu objektiv. Er kann nämlich nicht mehr erklären, wieso es zu moralischen Dissonanzen überhaupt kommen kann, es sei denn, er muss alle die, die andere moralische Überzeugungen haben, als er sie hat, für irrende oder dumme Jungens erklären. Und gerade die radikalen Konflikte, also nehmen wir den Kampf auf Leben und Tod der beiden, die Schiffbrüchen, die am Balken hängen und sehen, nur einer, der Balken kann nur einen tragen. Ja? Ja, da kann mir doch keiner erzählen, dass ich durch Reflexion auf irgendwelche Wahrheiten zu der richtigen Lösung komme. Sondern der Kampf auf Leben und Tod ist eben ein Konflikt, der mit keinen rationalen Mitteln mehr auflösbar ist. Das ist im Übrigen genau diese Situation, an die Max Weber immer dachte, als er uns dazu führen wollte, normative Überlegungen alle gleich für irrational erklären. Gut, den Kampf auf Leben und Tod, den gibt es gelegentlich. Wenn ich Sie frage, haben Sie schon mal einen mitgemacht? Zeigt keiner auf, ja, also wahrscheinlich ist er relativ selten. Lügen, Versprechen brechen und derartige Dinge sind eher häufiger. Das heißt, im Großen und Ganzen haben wir Konfliktlösungschancen, aber manchmal haben wir sie auch nicht. Und da scheint mir eine Theorie der Objektivität, die da noch von wahr oder falsch spricht, auch wirklich eine Fehlinstallation zu sein. Das heißt, in der Tat, ich gehe mit einem schwächeren Verbindlichkeitsbegriff, Objektivität wollte ich ja nicht verwenden, Verbindlichkeitsbegriff heran. Es gibt unterschiedliche Verbindlichkeiten. Und nehmen wir mal zwei gleichzeitig lebende Gruppen, ich denke so an Steinzeit, die gar nicht miteinander interagieren und unterschiedliche Moralen haben. Was soll die Frage, wer von den beiden Gruppen hat die richtige Moral? Sondern die eine Moral funktioniert hier und die andere Moral funktioniert da und dann ist doch alles in Ordnung. Warum brauche ich da noch die Rede von Objektivität, die vielleicht in der Physik notwendig ist, aber eben nicht im Bereich der Moral? Also in der Tat, Sie haben recht, das ist ein schwächerer Geltungsbegriff als der mit den Ernst funktioniert. Ich behaupte erstens, er reicht und zweitens, der Stärkere tut zu viel des Guten. Er kann Konflikte und grundsätzliche Dissonanzen nicht mehr erklären.
Ich weiß nun, dass Gerhard Ernst unbedingt etwas dazu sagen will und ich weiß auch, dass Herr Gethmann danach wieder etwas dazu sagen will. Und die beiden hatten schon Gelegenheit dazu und ich weiß, dass solche Diskussionen noch Stunden gehen könnten. Deshalb haben Sie jetzt die Gelegenheit, auch noch einige Fragen zu stellen.
Ich möchte Sie, Herr Gethmann, was fragen, weil ich das, was Herr Ernst gesagt hat, das, mit dem habe ich nicht viel anfangen können, die Objektivitätsdefinitionen, die Wissenschaftsdefinitionen. Es gab gerade in Berlin in den letzten 300 Jahren erhebliche Versuche und Festlegungen, was Wissenschaft sei, von Hegel und Fichte bis zu den Nazis und den Marxisten. Jeder behauptete für sich, objektive Wissenschaft zu besitzen. Ich möchte das nur streifen. Aber meine Frage an Sie heißt, sie geht mir ins Grundsätzliche. Im alten Ägypten war der Pharao der Vermittler zwischen kosmischer Götterwelt und den Menschen und er hat den Menschen sozusagen den Willen der Götter vermittelt, damit die Menschen im Staat Ägypten in Ordnung miteinander leben konnten. Also er hat ihnen ethische und moralische, wie sie das nennen wollen, Grundsätze vermittelt. Ähnliches hat sich ereignet in der jüdisch-christlichen Tradition. Da war die Offenbarung Gottes die Quelle dieser Lebensweisheit. Die griechische Philosophie hat sich dem auch so weit angenähert, wie das überhaupt aus menschlicher Sicht möglich war. Warum haben Sie diesen Aspekt zwar mal kurz gestreift, aber weggelassen, dass die Quelle der Wahrheit eigentlich die Wahrheit der menschlichen Existenz ist? Das klingt jetzt groß, aber die Würde des Menschen ist unantastbar, ist genau aus dieser Quelle gespeist. Die kommt aus der jüdisch-christlichen Glaubenswelt.
Zu Ihrer einleitenden Vorbemerkung, über die Sie eigentlich nicht reden wollen, das greife ich aber doch auf, um gegen Herrn Ernst jetzt mal einen ganz scharfen Pfeil zu schleudern. Ich glaube nämlich, dass Sie recht haben, dass die Tendenz, das Phänomen der Moral als ein sozusagen wissenschaftsartiges Phänomen darzustellen, eine Tendenz zum Totalitären hat, was man bei Fichte ganz gut erkennen kann, aber auch beim nachmarxistischen Sozialismus erkennt und damit muss man sich auseinandersetzen. Gerade deswegen bin ich für einen schwächeren Verbindlichkeitsanspruch. Aber jetzt zu dieser Theorie. Erstens mal ist es historisch nicht richtig, dass der Begriff der Menschenwürde aus der jüdisch-christlichen Tradition kommt. Das meinte ein Bundespräsident, der nur sehr kurz im Amt war. Das ist nicht so und wir müssen erst mal sehen, dass das Fundament der abendländischen Ethikreflexion aus Griechenland kommt. Die Ethikreflexion in den jüdischen Altschriften und in den christlichen Frühschriften ist sehr rudimentär nur entwickelt und wenn ich Gott gewesen wäre und hätte meinen Sohn auf die Welt geschickt, hätte ich ihn im Jahre 350 nach Athen geschickt. Dann wäre allerdings nicht gekreuzigt worden, sondern auf andere Weise vielleicht zu Tode gekommen. Und nicht gerade in das ethisch ziemlich ungebildete Palästina der Jahre 0 bis 30. Der Begriff der Menschenwürde und der Gedanke der allgemeinen Menschenrechte ist von der älteren Stoa im Anschluss an Aristoteles geprägt worden. Und es ist ein Gerücht, dass das was mit dem Christentum zu tun hat. Zwar gibt es in der Bibel auch einige universalistische Konnotationen, zum Beispiel geht hinaus in alle Welt und lehret alle Völker. Würde ironisch hinzufügen, ohne dass sie euch gefragt haben. Ja? Das scheint mir ein etwas problematischer Universalismus zu sein. Also das Theonome Moralen, weil Sie auch die altägyptischen Pharaonen erwähnt haben, dass die sozusagen die Quelle der Überzeugung sind, das würde ich kulturhistorisch rundheraus bestreiten. Allerdings sind religiöse Bekenntnisgruppen auch Moralgruppen. Das wiederum muss man respektieren und akzeptieren, so wie andere Gruppen auch. Allerdings stimme ich dem Satz zu, den Sie dann gewissermaßen als Konklusion gesagt haben, dass nämlich die Quelle sozusagen die menschlichen Interaktionen sind oder die menschliche Existenz, haben Sie gesagt. Und das meinten Sie ja nicht nur, nehme ich an, im Sinne der individuellen, sondern auch der sozialen menschlichen Existenz. Ja, genau das ist die Quelle. Ein Solus Ipse, wenn ich mir das mal bei Gedankenexperiment vorstelle, also ein Robinson Crusoe, also Menschheit hätte nur aus einem einzelnen Individuum bestanden. Das hätte ja vielleicht evolutionär, ich weiß es nicht, auch mal passieren können. Das hätte mit Sicherheit keine Moral ausgebildet, denn warum, gegenüber wem hätte er überhaupt irgendwelche Regeln als konventionell bedeutsam verabreden sollen, so wie ein solches Wesen auch keine Sprachregeln gehabt hätte, denn mit wem hätte er sprachlich interagieren sollen? Das heißt, jede Art von Individualismus oder sogar Solipsismus in diesen Bereichen der Phänomene des objektiven Geistes ist immer schon ein Fehlansatz, sondern hier haben wir es mit einer Konventionalität zu tun, das heißt mit sprachlicher Interaktion. Ein Gott, der nur für sich alleine lebt und vielleicht sogar maximal perfekt ist, ein ens perfectissimum, wie die frühneuzeitlichen Metaphysiker gesagt haben, braucht natürlich keine Moral, denn der macht ja immer alles richtig. Der ist ja perfekt. Ne? Moral braucht man nur, wenn irgendetwas imperfekt ist. Das heißt, wenn ich etwas will und der andere was anderes will und wir in irgendeiner Weise und möglichst auf gewaltlose Weise miteinander klarkommen wollen. Und wenn wir dann eine solche Regel haben, dann gilt sie natürlich Kraft ihrer sozialen Funktionalität. Das heißt zu sagen, halte doch mal dein Versprechen, das ist doch nur deine Moral. Das ist natürlich dann ungültig, denn die Regeln gelten.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Warum gelten moralische Normen? Das waren zwei widersprüchliche Begründungen, ersonnen und vorgetragen von Gerhard Ernst und Karl Friedrich Gethmann, den wir zuletzt gehört haben. Nachhören und runterladen könnt ihr euch diesen pickepackevollen Hörsaal wie immer unter dradiowissen.de. Ich wünsche euch eine gute Moral, habt vielen Dank für euer Interesse und euer Durchhaltevermögen. Katja Weber wünscht euch noch einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.